ein sehr emotionaler Moment ist, wenn man trotz aller Bemühungen nicht weiterkommt bei einem Patienten. Wenn alle sich Gedanken machen, alle zusammengesessen sind, man sich alle Optionen und alle Möglichkeiten überlegt hat und man dann zu einem Patienten hingehen muss und sagen muss, dass man ihm nichts anbieten kann.
Bei den Patienten ist es so, dass es häufig in der Herzchirurgie Patienten sind, die wirklich keine andere Alternative mehr haben, die zu uns kommen. Und besonders berührt mich, wenn sie uns als letzte Instanz sozusagen aufsuchen. Und wenn wir dann einen Weg für die Patienten finden oder ihnen helfen können, berührt mich das auch auf eine positive Art und Weise, das muss ich schon sagen.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß.
Wir haben tatsächlich schon einige Folgen zu unserem heutigen Thema gemacht, aber uns geht der Gesprächsstoff nicht aus, weil das Herz einfach ja ein so spannendes und umfassendes Thema ist. Willkommen an euch und schön, dass ihr reinhört heute. Wir nehmen euch jetzt mit in unser Herzzentrum im Helios Klinikum Siegburg und dort arbeiten auch meine heutigen Gäste, Professor Dr. Mirko Doss, Sie sind Chefarzt der Herzchirurgie und Professor Dr. Marc Vorpahl, ebenfalls Chefarzt und zwar in der Kardiologie, Rhythmologie und Angiologie. Ich freue mich sehr, dass Sie zu zweit heute hier sind.
Vielen Dank, danke auf die Einladung.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Schön, dass Sie gekommen sind, Professor Vorpahl. Was ist denn so ein typischer Moment, um mal so ein bisschen metaphorischer einzusteigen, der Ihnen ans Herz geht im Alltag?
So ein sehr emotionaler Moment ist, wenn man trotz aller Bemühungen nicht weiterkommt bei einem Patienten. Mhm. Wenn alle sich Gedanken machen, alle zusammengesessen sind, man sich alle Optionen und alle Möglichkeiten überlegt hat und man dann zu einem Patienten hingehen muss und sagen muss, dass man ihm nichts anbieten kann. Also genau das haben wir gestern gehabt. Also wir haben alle im Team zusammen gekämpft, geschwitzt, versucht und das ist dann wirklich etwas sehr fast Belastendes, wenn man dann sieht, man kommt nicht weiter. Mhm. Man kann sowas dann gemeinsam natürlich dann am besten verarbeiten, wenn man dann mit den Kollegen zusammensitzt und dann nochmal überlegt, was haben wir für Optionen, was können wir vielleicht doch noch irgendwie anbieten und dann denkt man zum Teil auch nochmal ganz von einem anderen Blickwinkel heraus, wenn man mit vielen Kollegen nochmal drüber guckt. Aber es ist tatsächlich, sind wir in eine Situation gekommen, wo wir für einen Patienten, haben wir auch heute nochmal besprochen, festgestellt haben, wir können ihm eigentlich nichts anbieten. Mhm. Und das ist etwas, was Gott sei Dank sehr selten ist. Aber wo man dann tatsächlich dann auch offen und ehrlich mit dem Patienten so sprechen muss, um halt ihn dann am Ende nicht in große Probleme zu bringen.
Ja, stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Ich bin sehr emotional und allein, dass Sie es erzählen, berührt mich. Von daher kann ich verstehen, dass das schwierig ist, so eine Situation. Trotzdem gibt es ja auch Momente, die Ihnen viel zurückgeben. Da sind wir ja trotzdem auch bei einem Herzensthema. Was ist das zum Beispiel im Klinikalltag?
Ja, ich bin ja heute Morgen noch, haben wir einen Eingriff gemacht, der europaweit jetzt erst 100-mal gemacht worden ist. Und wir haben da sehr lange darauf hingearbeitet, dass wir das unseren Patienten anbieten können. Das ist ein sogenannter Klappenersatz über ein Katheterverfahren. Und das ist etwas, was wir seit vielen Jahren vorhaben, wo wir schon das Gerät praktisch schon vor 2-3 Jahren in der Hand hatten, wo das noch von der Industrie halt verbessert wurde. Mhm. Und wo man dann immer wieder dann auch mit dem Gerät dann konfrontiert wird und dann wird geguckt, wie ist das für den Anwender, ist das praktisch, funktioniert das, was denken Sie, klappt das? Und das ist also ein sehr innovatives neues Verfahren, wo man halt einen Klappenersatz über eine rechtsventrikulären Klappe über ein Katheterverfahren machen kann. Mhm. Dann hat man dann eine sehr lange Wegstrecke, wo man dann auch über die Verwaltung dann Genehmigung, Kosten, Zusagen, Krankenversicherung, Telefonate, aber dann auch ein Training dann hat, wo wir vor 3 Wochen noch in der Schweiz waren. Also das ist etwas so Spezielles, was dann nur in speziellen Zentren dann halt uns beigebracht wird. Und das ist anders, als das früher war, wo man am Patienten einfach Sachen ausprobiert hat, sondern man macht viele Dinge heutzutage bei uns in der Kardiologie am Simulator. Und da wird dann halt in der Gruppe zusammen halt mit den Kollegen, auch teilweise mit anderen Zentren, wird man sehr dann eingeschworen und sehr vertraut gemacht mit dem Umgang. Und dann fühlt man sich so sicher und so fit, dass man das dann tatsächlich dann auch bei bestimmten Patienten nach einem sehr strengen Vorauswahl dann anwenden kann. Und wenn man dann so wirklich nach 3, 4, 5 Jahren Vorbereitungszeit dann so einen Eingriff für heute Morgen machen kann und der dann erfolgreich ist und es tatsächlich fast alles genauso abläuft wie dann auch am Simulator, dann ist man schon also sehr, sehr stolz auch auf sein Team, das am Ende dann auch möglich macht, dass man dann sowas auch erfolgreich dann hinbekommt. Da ist man wirklich happy.
Schön, freue ich mich für Sie und Ihr Team auf jeden Fall. Professor Doss, mein Blick mal in Ihre Richtung. Unsere heutige Folge heißt ja, du liegst uns am Herzen. Wer liegt Ihnen denn so am Herzen?
Beruflich gesehen natürlich liegen uns oder auch mir die Patienten und natürlich meine Mitarbeiter am Herzen. Das kann man mal ganz so formlos mal vorwegnehmen. Bei den Patienten ist es so, dass es häufig in der Herzchirurgie Patienten sind, die wirklich keine andere Alternative mehr haben, die zu uns kommen. Und besonders berührt mich, wenn sie uns als letzte Instanz sozusagen aufsuchen. Und wenn wir dann einen Weg für die Patienten finden oder ihnen helfen können, berührt mich das auch auf eine positive Art und Weise. Das muss ich schon sagen. Mitarbeiter liegen mir auch am Herzen. Ich habe Leute in meiner Abteilung, mit denen ich schon lange zusammengearbeitet habe, auch die ich schon lange kannte, bevor ich Chefarzt geworden bin. Die konnten wir in der Abteilung sozusagen wiedervereinen. Und das macht schon viel Spaß und da bin ich auch sozusagen gewillt zu schauen, dass die Leute auch vorankommen.
Ja, vielen Dank schon mal für auch die sehr persönlichen Einblicke zum Einstieg. Dann starten wir doch jetzt auch mal fachlich. Das Herzzentrum in Siegburg ist eines von wenigen Herzzentren in Deutschland. Wir behandeln dort mehr als 7000 Patientinnen im Jahr. Und seit vielen Jahren freuen wir uns ja auch international über Anerkennung, weil wir dort innovativ unterwegs sind. Und das ist natürlich möglich, weil Sie und auch all Ihre KollegInnen ja dort jeden Tag gut zusammenarbeiten und auch modernste Technik dort haben. Was zeichnet denn ein Herzzentrum so ganz generell aus?
Also ein Herzzentrum wird ausgezeichnet durch einen Zusammenschluss oder eine Zusammenführung von spezifischen Disziplinen. Mhm. Im Herzzentrum werden natürlich Disziplinen zusammengeführt, die sich mit der Behandlung von Herzerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschäftigen. Es wird ein gewisser Fokus gebildet, dass dort eben alle oder der gesamte Bereich dieser Erkrankungspalette versorgt werden kann. Also das ist so, was ich unter Herzzentrum verstehe. Ich denke, dass die Patienten, die dorthin kommen, mit einer sehr hohen fachlichen Kompetenz behandelt werden können und in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus den anderen Fachdisziplinen eben auch leitliniengerecht behandelt werden können, auf modernstem Stand. Das ist schon gegenüber, sage ich mal, anderen Kliniken ein deutlicher Standortsvorteil dadurch.
Wenn wir eine einzelne kardiologische Abteilung mal mit einem Herzzentrum vergleichen, finden wir ja eigentlich schnell den Hauptunterschied. Im Zentrum können Sie unter anderem viel umfassender diagnostizieren und eben therapeutische Optionen für herzkranke Menschen anbieten, vor allem wenn es um komplexe Krankheiten geht. Was bedeutet das denn im Detail? Welche Vorteile gibt es dort?
Ja, ich habe jetzt ein gutes Beispiel. Vor 3 Wochen einen Patienten behandelt. Haben wir gut vorbereitet und das war anfangs auch eigentlich, es war sicherlich schwieriger, der Eingriff an den Herzkranzgefäßen bei diesem Patienten, aber machbar. Und was man dann im Laufe der Untersuchung dann gesehen hat, das ist sehr ungewöhnlich. Also wir haben ja bei uns, behandeln wir das ja jeden Tag, aber das ist also ungewöhnlich eskaliert in eine Richtung hinein, wo man dann irgendwann sich fragen musste, macht das noch Sinn, diesen Weg so weiterzumachen? Und das denke ich, das zeichnet einen erfahrenen und auch einen sehr guten Operateur aus, der durchaus mal über seine Grenzen hinausgehen kann, aber der den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen darf, um nochmal Rücksprache zu nehmen. Das ist ein sogenanntes Vier-Augen-Prinzip. Und das denke ich, ist etwas, was mir häufig gut gelingt, dass man einfach nochmal wie so eine Art Timeout macht während einer Prozedur, weil man merkt, man ist nicht mehr auf dem Pfad, den man eigentlich geplant hatte. Und dass man dann nicht versucht, hektisch hinterherzulaufen, sondern einen sehr erfahrenen Kollegen oder auch durchaus den Kollegen der Herzchirurgie nochmal oder auch der Anästhesie, der Kardioanästhesie ans Bett holt, in den Untersuchungsraum holt und dann nochmal guckt, ist das jetzt noch richtig, was wir hier machen und ist das sinnvoll? Und wir haben dann in diesem Fall schon, so wie man das auch normalerweise behandelt, dann halt weitergemacht und sind dann aber irgendwann in einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, es fängt jetzt an, kritisch zu werden für den Patienten. Und dann haben wir am Herzzentrum natürlich nochmal ganz andere Rückfallebenen als die Kollegen jetzt in einem peripheren Haus, in dem wir halt direkt den Kollegen, den Mirko, den Professor Doss, ans Katheterlabor holen können und direkt mit den Kollegen der Anästhesie einen Fall besprechen können. Mhm. Und wo man dann durchaus dann mit dem Patienten vor 2 Wochen besprochen hat, wir denken, dass wir hier in die falsche Richtung gehen und wir würden ihnen halt in ihrer Situation empfehlen, dass man das jetzt abbricht und halt notfallmäßig operiert. Das ist natürlich eine Situation, das kann man dann nicht dem Patienten überlassen, ob man dann ja oder nein sagt. Man muss dann schon die Entscheidung für den Patienten fällen, aber das mit dem Patienten dann auch besprechen. Und der Patient ist dann halt in geordneten Bahnen dann halt auch operiert worden. Und man hat eine Situation vermieden, wo eine völlige Instabilität dann eintritt und dann unter einer Reanimation oder notfallmäßige Anlage von Herz-Lungen-Maschine dann der Patient in eine Situation hineinkommt, wo es dann sehr, sehr schwierig wird für ihn, das überhaupt zu bestehen. Und das ist halt die große Kunst, dass man dann irgendwann auch mal sagt, ja, nicht geplant und hatten wir anders vor. Aber da haben wir halt die Möglichkeit, da ganz anders drauf zu reagieren, indem wir halt einfach nochmal mehr Rückfallebenen und mehr Eskalationsstufen haben. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir halt ganz speziell auch sehr gefährliche Eingriffe zugewiesen bekommen, wo dann die Kollegen in dem peripheren Haus dann sagen, ja, trauen wir uns nicht so recht, wollen wir nicht machen. Genau mit dem Hintergrund, weil man erwartet, dass es dort Probleme geben könnte, nicht unbedingt geben muss. Und dann sind wir halt in der doch etwas besseren Situation, dass wir diese Fälle vorab besprechen können, dass man dann gucken kann, hat man vielleicht sogar ein OP für diesen Zeitpunkt frei oder bietet man dem Patienten auch ein zweizeitiges Vorgehen ein, dass vielleicht die Kollegen der Herzchirurgie vorab operieren und man dann halt bestimmte Bereiche dann nochmal mit dem Katheter nacharbeitet. Und das sind Sachen, die können wir halt direkt in der direkten Kommunikation zwischen uns, aber auch mit dem Patienten und auch den Angehörigen dann direkt besprechen, ohne dass man den Patienten gefährdet. Mhm. Weil so eine Verlegung von selbst von 5-6 Kilometern zu uns, die kann sehr lang werden, wenn ich ein Problem am Herzen habe.
Ja, kann ich mir vorstellen. Da sind wir natürlich eigentlich ja beim Thema kurze Wege, interdisziplinär eng zusammenarbeiten. Welche verschiedenen Abteilungen gibt es denn im Herzzentrum in Siegburg? Wie sind wir da aufgestellt?
Also im Herzzentrum Siegburg sind wir natürlich im Primärfokus Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgestellt. Das heißt, wir haben eine sehr starke und erfahrene Abteilung für Kardiologie. Mhm. Wir haben eine große und in allen Bereichen aufgestellte Herzchirurgie. Dann haben wir zusätzlich komplementär dazu die Gefäßchirurgie, die Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie. Und das passt auch ganz gut dazu, weil das eben alles Bereiche sind, die irgendwo auch mit Patienten zu tun haben, die am Herzen operiert werden zum Beispiel oder wegen einem Herzproblem in die Klinik kommen. Das ist eine gute Zusammensetzung. Weiterhin haben wir natürlich auch andere Abteilungen, innere Medizin, Gastroenterologie, Neurologie und ganz wichtig eine Abteilung für Anästhesie, die ihren Primärfokus auf der Kardioanästhesie hat. Mhm. Das heißt, der Chefarzt der Anästhesie ist jemand, der lange, lange Jahre, bevor er nach Siegburg gekommen ist, in einem universitären Herzzentrum gearbeitet hat und diese Expertise mitbringt. Mhm. Und dadurch natürlich die prä- und post-intraoperative Behandlung unserer Patienten sehr gut komplementiert. Mhm. Also das sind so die Hauptabteilungen.
Sie müssen sich ja vorstellen, dass die Patienten, die gerade in der Herzchirurgie behandelt werden bei uns im Haus, dass das der Albtraum für jeden Anästhesisten ist, wenn der jetzt irgendwas operieren würde. Das sind Patienten, die haben schwere Klappenerkrankungen. Das sind Patienten, die haben eine unglaublich stark eingeschränkte Herzkraft, eine Herzschwäche. Und die können trotz alledem sicher eine Narkose bei uns bekommen, weil einfach diese große Erfahrung da ist, um dann entsprechend an diesen Problemen behandelt zu werden.
Ja, das schließt sich alles so ein bisschen an das an, was Sie eben vorher gesagt haben. Genau, also man hat einfach mehr Sicherheiten auf verschiedenen Ebenen. Professor Vorpahl, Ihr Bereich ist die Kardiologie, Angiologie und Rhythmologie. Bevor wir uns das Spektrum dort ansehen, würde ich aber gerne nochmal darauf eingehen, wo Sie so herkommen und was Sie mitbringen. Ja, Sie sind im Rheinland geboren, haben im Ruhrgebiet studiert, dann ging es nach München für die Ausbildung und zwischendurch waren Sie auch mal in Maryland in den USA. Dort haben Sie sich weitergebildet und auch klinisch geforscht. Was hat Sie dort denn besonders fasziniert? Und vielleicht inwiefern profitieren Sie auch jetzt noch von dieser Arbeit?
Ja, die Sachen, die wir heutzutage in der Klinik einsetzen, die sind natürlich nicht irgendwie letzte Woche entwickelt worden, sondern das intravaskuläre Ultraschall, wo ich mich viel mit beschäftigt habe, da sind diese speziellen Katheter von quasi aus Japan dann zu uns gebracht worden und wir haben die dann in der Entwicklung mit unterstützt. Mhm. Und das sind auch diese Katheterklappen, die unterschiedlichen präklinischen Sachen, auch Stents, die man in Koronargefäß einsetzt, das war ein großer Schwerpunkt damals. Und die Sachen, die wir damals untersucht haben, das sind die Sachen, die heutzutage quasi in die Klinik reinfließen, weil regulatorische Prozesse viele, viele Jahre brauchen und auch unfassbar und unglaublich verbessert worden sind, oft nur in so Kleinigkeiten. Aber das ist so die Abfolge, wie man diese Geräte halt entwickelt. Man macht zuerst so wie so eine Art Werkbankstudien und dann versucht man das im Tiermodell, ob das klappt, und also in einem gesunden Tiermodell, dann gibt es Tiermodelle, die halt Krankheitsbilder simulieren können, zum Beispiel eine Corona-Herzerkrankung, und dann werden diese Sachen erstmal untersucht, bevor man dann in den Mensch hineingeht. Und das ist so die natürliche Abfolge und das dauert halt viele, 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 viele Jahre, um sowas zu machen, und man kann nicht einfach wie früher Sachen an Menschen mal ausprobieren. Das hat man früher mal so gemacht, aber das geht natürlich heutzutage nicht. Das ist sehr streng reguliert. Und dann ist das ein Prozess über 10, 15 Jahre, wo dann am Schluss dann diese Sachen in der Klinik etabliert sind. Und das ist das, was ich halt in den USA gemacht habe. Mhm. Wir sind dann für die verschiedenen Gerätschaften dann oft in eine der Top-Kliniken im Land dann gefahren und haben die Sachen dann halt dort mit weiterentwickelt mit den Kollegen vor Ort. Und das war natürlich wahnsinnig spannend, mhm, weil man da sehr viel unterwegs war. Und es war auch für mich eine unglaubliche Zeit in den USA mit der Familie. Die sind dort dann in die Schule gegangen und man hat halt mit sehr viel Interaktion mit wirklich weltberühmten Menschen gehabt. Und das war für mich eine sehr prägende und eine ganz tolle Zeit, diese 2 Jahre. Und da zehrt man jahrelang noch von. Und ich bin dann oft auch gefragt worden, ja, warum hast du denn das überhaupt gemacht? Und das waren jetzt 2 Jahre und das bringt ja mir für die Facharztzeit überhaupt nichts, aber es hat mir als Mensch und als Person wahnsinnig viel gebracht. Und ich habe sehr viel davon für mich mitgenommen, wie man halt zusammenarbeitet und wie man Sachen entwickelt und wie sowas von Grund auf funktioniert. Und also ich würde es sofort wieder machen.
Schön, kann ich total verstehen. Ich war auch in den USA im Studium und ich finde, sowas kann nie verlorene Zeit sein. Es prägt einen immer auf irgendeine Art und Weise. Was genau bieten Sie denn dann PatientInnen in Ihrem Fachbereich an in Siegburg?
Also wir behandeln in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Herzchirurgie, behandeln wir im Grunde genommen das ganze Spektrum der Erkrankungen am Herzen. Und auch der Gefäße, also die Hauptschlagader werden vor allen Dingen durch die Kollegen der Chirurgie behandelt. Wir sind am Herzen sowohl in der Lage, Durchblutungsstörungen dort zu behandeln. Das sind sehr etablierte Verfahren seit vielen Jahren, die vor allen Dingen sehr erfolgreich sind bei akuten Problemen, wo jemand mit einem Herzinfarkt zu uns kommt. Da gibt es sehr, sehr gute Gründe, warum man das dann, wenn das Gefäß zu ist, das auch wieder aufmachen sollte. Und dann braucht man dann oft dann noch solche Gefäßstützen, wie wir die vor vielen Jahren mitentwickelt haben. Und das ist ein Bereich, wo wir eine große Expertise haben. Und dann ist natürlich ein zunehmend wachsender Bereich der Bereich der Herzklappenerkrankungen, wo man insbesondere bei Patienten, die sehr weit vorerkrankt sind, die vorgealtert sind, dass man diesen Patienten dort ein Verfahren anbieten kann, die vielleicht für eine Operation gar nicht mehr in Frage kommen, aber hochsymptomatisch sind. Und in dem Moment, wo man das behandelt, dann oft noch viele Jahre eine sehr, sehr gute Lebensqualität haben. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil die Bevölkerung ja immer älter wird, die Patienten werden immer älter. Oft sind die in einem sehr, sehr guten Zustand, kommen zu Hause zurecht und haben dann nur so Kleinigkeiten. Und das ist so ein bisschen auch die Kunst, dass man oft etwas bei diesen Patienten findet, die vielleicht 80 Jahre alt sind, dass man eine Kleinigkeit dort wieder adjustiert und dann kommen die wieder zurück in ihr Leben und können ganz normal ihr Leben weiterleben mit einer sehr, sehr hohen Lebensqualität. Und das ist das, was wir anbieten können. Und die Patienten werden dank der modernen Medizin auch immer älter. Und das ist etwas, was wir sehr viel sehen und sehr viel machen. Also es sind wenig junge Patienten, die zu uns kommen, sondern meistens schon Patienten, die etwas älter sind. Und da haben wir sehr, sehr sichere Möglichkeiten und gute Möglichkeiten, diesen Patienten zu helfen.
Professor Doss, jetzt leiten Sie die Herzchirurgie in Siegburg ja schon seit mehr als 3 Jahren. Wie sieht denn das Spektrum aus, mit dem Sie Patientinnen versorgen?
Also unser Fokus ist auf der minimalinvasiven Herzchirurgie. Man könnte auch sagen, wir sind ein minimalinvasives Zentrum für Herzchirurgie. Das ergibt sich natürlich da aus natürlich dieser Tätigkeit, die wir früher durchgeführt haben. Ich sag mal, wir haben so 4 Pfeiler, die wir den Patienten anbieten können. Das eine ist die minimalinvasive Koronarchirurgie an den Herzkranzgefäßen, dass man dort Patienten am schlagenden Herzen über kleine Schnitte Bypassoperationen anbieten kann. Das zweite große Säule ist die minimalinvasive Herzklappenchirurgie. Dort können wir alle Herzklappen minimalinvasiv versorgen, auch in Kombination. Und in diesem Bereich, sage ich mal, haben wir auch im Team Mitarbeiter, die diese Verfahren anderen Kliniken beibringen als sogenannte Proktoren. Also da sind wir sehr gut aufgestellt. Und dann noch 2 weitere Bereiche, die wir ausbauen. Das ist einmal die Chirurgie der herznahen Aorta, herznahen Hauptschlagader. Auch dort operieren wir minimalinvasiv, was eher selten ist, weltweit eigentlich. Und haben dort auch die Möglichkeit, eben eine Kombination anzubieten aus Chirurgie und, ich sag mal, endovaskulärer Therapie, wo man einen Stent dann in die Aorta setzen kann. Also einen Teil kann man operieren und den Rest kann man mit einem Stent versorgen. Das können wir in der Abteilung anbieten. Was in dieser Kombination ist das auch eher selten und eben das auch über kleine Schnitte. Und letztlich ein Bereich, den wir auch noch haben, den wir eigentlich zusammen betreuen, ist die Herzinsuffizienz oder die Herzschwäche, wo wir auch bis hin zum Kunstherzen alles dem Patienten anbieten können und auch dort über minimalinvasive Verfahren verfügen, um das eben schonend dem Patienten anbieten zu können. Das ist so unser Spektrum, ja.
Also eine ganze Menge. Jetzt waren Sie eben auch an vielen Orten unterwegs. Was würden Sie sagen, hat Sie da so am meisten geprägt?
Also im Nachhinein würde ich sagen, am meisten geprägt hat mich meine Zeit letztlich in den USA. Was mich dort geprägt hat im Vergleich zu, sage ich mal, London oder auch in Japan oder wo auch immer, war die Präzision, mit der gearbeitet werden musste, um Komplikationen zu vermeiden, um gute Outcomes, gute Verläufe für die Patienten zu erzielen. Also das war da schon ganz, ganz oben angesetzt. Und das erfordert eine gewisse Sorgfalt, mit der man, und eine gewisse Präzision, mit der man arbeiten muss. Und das war dort sehr, also in der Klinik sehr, sehr im Fokus. Und das hat mich schon geprägt. Da habe ich mich nochmal verändert, nochmal weiterentwickelt. War sehr, sehr wichtig für mich.
Und das auch hierhin transferiert sozusagen.
Das haben wir jetzt hier mitgebracht, ja.
Ja, eine gute Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen ist nicht selbstverständlich, aber natürlich sehr, sehr wichtig. Da sind wir auch beim Thema Fehlerkultur. Wie gehen Sie denn damit um?
Das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, das auch in der Klinik quasi zu integrieren, dass man offen Fehler kommuniziert. Ich habe früher mal schon gesagt, das wäre für mich ein Albtraum, wenn das so wie bei den Chefs früher, dass alle in der Klinik wussten, was da gerade passiert ist, nur der Chef es nicht wusste, weil einfach das Vertrauen da fehlte, das mit dem Chef zu kommunizieren oder wenn man da Angst vor den entsprechenden Konsequenzen hatte. Das ist schon so, dass Fehler natürlich auch Konsequenzen haben und auch Konsequenzen haben müssen. Aber es ist auch wichtig, dass man mit Fehlern offen umgeht und das versuche ich halt als Beispiel auch selber so zu leben und auch authentisch zu leben, dass man in der Frühbesprechung halt die Sachen zeigt, die vielleicht jetzt mal nicht so gut geplant waren oder gemacht waren, wo man dann aber aufgrund der Routine dann doch noch irgendwie in das richtige Fahrwasser gekommen ist. Aber wo man dann bei einer kritischen Betrachtung von außen dann doch sagen kann, hey, das hätte man vielleicht besser auch anders machen können. Und das führt dann ja nicht dazu, dass man das selber auch lernt und dann in der nächsten Situation dann dieses anders machen würde oder anders planen würde, sondern das führt ja auch dazu, dass jemand sieht, ja, vielleicht, wenn er dann selber in dieser Situation ist, dass er das dann auch anders machen würde und das dann am Ende dazu führt, dass es zu weniger Problemen im Umgang mit so einer Behandlung kommt. Und das ist natürlich etwas, dass man damit verhindert, dass Fehler nicht wieder und wieder und wieder gemacht werden, weil man einfach die transparent handhabt. Und das ist schon etwas, was vielen schwerfällt, weil es immer um Schuld auch geht für den Einzelnen, aber wo es ganz, ganz wichtig ist, dass man daraus was mitnimmt für sich und fürs Team auch am Ende. Und damit, ich kann ja nicht alle Patienten gleichzeitig sehen und behandeln, sondern viele. Die Kraft eines Teams ist ja viel, viel größer als die eines Einzelnen. Und deshalb ist es wichtig, dass man quasi als Chef versucht, sich ganz, ganz oft zu duplizieren und zu multiplizieren und dass dann diese Arbeitsweise dann viel, viel breiter zugänglich sind, dass viel mehr Patienten damit entsprechend dann behandelt werden können.
Wie erleben Sie das, Herr Doss?
Ich erlebe das ähnlich und ich erlebe das so, dass oft Mitarbeiter eben eine intrinsische Angst haben, Fehler zu gestehen. Ich versuche das mit einem Sprichwort sozusagen zu entkräften und sage immer, einen Fehler zu machen und nichts daraus zu lernen, das erst ist der Fehler. Also man kann den Fehler machen, wir besprechen das und dann kann man anhand dieses Fehlers eine bessere Therapieoption oder ein besseres Verfahren wählen, um dass mit dieser Fehler nicht nochmal auftritt. Und wenn man, denke ich mal, wenn man das so lebt, ist das gute Sache und das bringt das, also dann entstehen auch weniger Fehler. Also wir haben, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz zufrieden in meiner Abteilung, wir haben sehr, sehr wenig Komplikationen. Wir haben ja auch eine interne Qualitätsüberprüfung, wo das immer überprüft wird und da können wir und müssen wir uns wirklich vor niemandem verstecken. Das ist wirklich eine sehr gute Qualität, die deutlich unter dem Durchschnitt liegt, der in Deutschland sonst herrscht. Das muss man schon mal so sagen. Ja. Also ich denke mal, wir sind da auch auf einem guten Weg.
Also da muss ich auch für mein Team der Kardiologie in die Bresche springen. Also das ist eine hervorragende Qualität, die da von den Kollegen jeden Tag geliefert wird. Ich versuche auch immer zu erklären, dass es nicht ein Problem ist oder dass es eigentlich sehr einfach ist, etwas einmal sehr gut zu machen. Das Problem ist, dass man es jeden Tag sehr gut machen muss und das ist das, was unsere Kollegen auch auszeichnet, dass die das jeden Tag sehr gut machen. Und das ist wirklich großartig, dann das im Team auch jeden Tag zu sehen, auch diese Begeisterung zu sehen, mit denen die Kollegen da das machen und für ihre Patienten diese Eingriffe machen. Und das freut mich wirklich sehr.
Ich würde gern an der Stelle und auch mit Blick auf die Uhr mal so ein bisschen ja den Fokus in die Zukunft legen. Vor allem die minimalinvasive Chirurgie entwickelt sich seit den vergangenen Jahren enorm weiter. Immer mehr Fachbereiche profitieren davon und damit natürlich auch PatientInnen. Was sind denn in Ihren Augen so aktuelle Trends und wo kann das vielleicht auch noch hingehen in den kommenden Jahren?
Also minimalinvasive Verfahren, die jetzt, denke ich mal, in der Herzchirurgie anstehen, die es sozusagen ansteht, diese einzuführen, wären roboterassistierte Eingriffe, die sehr, sehr nahe an den Verfahren sind, die, wie wir die jetzt durchführen. Das ist auch endoskopisch, also mit Kamera und kleinen Schnitten. Mit dem Roboter kann man dann noch einen Schritt weitergehen. Es gibt auch mittlerweile Roboter, die dafür zugelassen sind. Das ist etwas, was wir in der Zukunft in Angriff nehmen sollten, ich denke mal.
Sind das andere Roboter? Weil wir haben schon beispielsweise über das Da Vinci-System gesprochen und in vielen Fachbereichen sind Ihre Kollegen ja schon unterwegs mit der assistierten Chirurgie.
Das ist der Da Vinci. Aber der Da Vinci-Roboter war jetzt aufgrund von Zulassungsproblemen oder wie auch immer für die Herzchirurgie bis Anfang des Jahres nicht zugelassen. Der ist jetzt erst wieder zugelassen. Das heißt, dass man diese Technologien dann übertragen muss, auch auf die Herzchirurgie.
Ja, es gibt auch im Bereich der Kardiologie Bestrebungen und auch Bemühungen. Man nennt das jetzt nicht Robotik, aber man nennt das Robotic Assisted, also mit Unterstützung von Robotiksystemen, PCI. Es ist aber tatsächlich so, dass die Eingriffe, die wir manuell viele tausendmal repetitiv immer wieder gemacht, also so unendlich viel schneller machen und sicherer auch machen als jetzt ein Roboter mit einer ganz anderen taktilen Genauigkeit, dass das im Moment für uns für sehr einfache Sachen vielleicht in Frage kommt, aber tatsächlich diesen ganz komplexen Situationen, denen wir jeden Tag ausgesetzt sind, dass das für die quasi nicht in Frage kommt. Also ich habe da selber auch in einem anderen in einer anderen Klinik das sehr angeguckt, habe da hospitiert. Und das ist so, wie ich mich eigentlich ganz gerne fortbilde, dass ich irgendwo einen Trend sehe oder etwas sehe und dann fahre ich ganz gerne in das andere Zentrum. Und um jetzt dann nicht mit so einem Werbeslogan, Präsentation und Pseudo irgendwie Vorträgen da irgendwie der Marketingabteilung da auf den Leim gehe, sehe ich ganz gerne mal, wie das so im wirklichen Leben dann stattfindet. Und ich war ganz begeistert bei den Kollegen, die dann auch Patienten hatten, so wie wir die auch kennen, schwierig zu behandelnde Patienten und wie schwierig das auch für die geübteren Kollegen da war. Und das ist tatsächlich so, dass das in der Zukunft sicherlich irgendwann kommen wird, weil wir als Untersucher auch eine relativ große Strahlenbelastung haben bei diesen Untersuchungen, der Patient ja auch, dass das in der Zukunft sicherlich so sein wird, dass diese Robotiksysteme mit all den Vorteilen, die wir jeden Tag mitgeteilt bekommen, eine große Rolle spielen wird. Aber es ist tatsächlich noch so, dass das in meinen Augen keine große Rolle spielt.
Mhm. Ich finde es immer wieder spannend, anhand welcher Kriterien sich Menschen für einen Behandlungsort entscheiden. Hier sind wir jetzt gerade bei modernster Technik. Ich würde sagen, neben dem Fachlichen ist schon auch in Siegburg eine familiäre Atmosphäre vorhanden. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Jedenfalls habe ich mir das von den KollegInnen sagen lassen. Was ist denn so Ihre Einschätzung? Wie wichtig ist die Größe einer Einrichtung bei der Behandlung der PatientInnen?
Ich glaube, dass das ein sehr guter Punkt ist, weil eben meine Erfahrung zeigt, dass viele Patienten eben sich genau deswegen für ein Herzzentrum entscheiden, gegen eine Uni, weil ein Herzzentrum viel kompakter ist, viel familiärer ist und ist der Patient nicht so anonym wie in einer Universitätsklinik. Mhm. Und es gibt Leute, denen das egal ist, die können dann da hingehen, aber vielen nicht. Und ich sag mal, auch der Kontakt mit den Patienten ist schon ein anderer, wenn man im Herzzentrum ist, wo eigentlich bei uns in der Abteilung kennen die Leute die Patienten. Die Namen sind bekannt. Wir wissen, wer da ist. Wenn die wiederkommen, kennt man die. In der Uniklinik ist das nicht so. In der Uniklinik ist das schon ein Durchlauferhitzer, sage ich mal, so ein bisschen. Und man kommt rein, kriegt seine Behandlung und geht raus und ist relativ anonym. Und das kann den einen oder anderen schon stören. Aber das ist ein Vorteil definitiv von einem Herzzentrum, ja.
Kann ich mir vorstellen. Und komischerweise, glaube ich, gibt es so ein bisschen den Mythos oder zumindest das Gesellschaftsbild. Ja, die Unikliniken sind die besten, die höchsten Standards etc. Aber all das, was Sie jetzt beschrieben haben, würde mich auf jeden Fall eher dazu tendieren lassen, in so ein Haus zu gehen.
Genau, man darf ja nicht vergessen, dass alle, die irgendwo im privaten Herzzentrum arbeiten, in Unikliniken ausgebildet worden sind. Also die Expertise der Uniklinik haben diese Leute eh schon erreicht. Und was, ich denke mal, die Herzzentren auszeichnet, ist ein Sammelsurium von Experten, die zusammenarbeiten auf hohem Niveau. Mhm. Und an der Uniklinik ist es häufig so, dass die Leute eine gewisse Expertise erreichen und dann die Uniklinik verlassen. Mhm. Das heißt, dort kommen eher jüngere Kollegen dann wieder, die das alles wieder sozusagen neu erlernen und neu machen. In Herzzentren werden diese Leute gebündelt und gehalten und können dort auf einem ganz anderen Niveau mit viel Expertise diese Patienten behandeln.
Dann würde ich sagen, freuen wir uns doch alle zusammen, dass hoffentlich noch ganz viele weitere Patientinnen kommen in Zukunft zu uns. Ein sehr, sehr schönes Gespräch war das mit Ihnen beiden. Vielen herzlichen Dank, Professor Dr. Marc Vorpahl und Professor Dr. Mirko Doss, beides Chefärzte im Herzzentrum im Helios Klinikum Siegburg. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch an euch fürs Einschalten heute. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu dieser Folge habt oder noch mehr über unser Herzzentrum wissen möchtet, dann meldet euch gern bei uns. Für die kommende Episode geht es um alle jungen Menschen, denn Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn sie krank werden, brauchen sie natürlich besondere Fürsorge und Expertise. Welche Herausforderungen und Entwicklungen es da in der Kinder- und Jugendmedizin aktuell gibt und welche Tipps wir auch für Eltern haben, das erfahrt ihr, wenn ihr beim nächsten Mal reinhört. Ich freue mich darauf, bleibt gesund und bis bald.
Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.